Werbung. Ich hatte damals ein richtiges Bauchweh-Baby und habe als Mama so oft mitgelitten. Dann habe ich erfahren, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen und diesen fit machen, indem sie für eine ausgewogene Darmflora sorgen. Schon ab Tag 1 unterstützt Muttermilch die kleinen Bäuche, auch dank ihrer natürlichen Milchsäurekulturen, die dabei helfen, unerwünschte Keime zu verdrängen. Verrückt, wie wichtig eine ausgewogene Darmflora doch ist, damit sich Babys wohlfühlen können, oder? Falls du nicht oder nicht mehr stillst, kannst du dein Baby mit der HIP Biokombiotik Folgemilch trotzdem sanft unterstützen. Die enthält nämlich eine einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und wertvollen Ballaststoffen, die den Milchsäurekulturen als Futter dienen. Und das natürlich auch in bester HIP Bioqualität. Weil Wohlfühlen im Bauch beginnt. Werbung Ende. Viele setzen sich mit der eigenen Kindheit vor allem oder erstmals auseinander, wenn sie selbst ein Kind bekommen. Und auf einmal stellt man sich Fragen, wie man seine Kinder erziehen möchte, welche Beziehung man sich zu ihnen wünscht und stellt vielleicht fest, was in der eigenen Kindheit gut lief und was man so gar nicht weitergeben möchte. Diese Reflexion kann heilend und auch schmerzhaft sein, aber in jedem Fall sinnvoll. Meine heutige Gästin ist Daniela Schmidt und sie spricht nicht von Erziehen, sondern von Großlieben. Was das genau für sie bedeutet, wird sie mir heute erklären. Sie ist aufgewachsen in einer familienintegrierten Einrichtung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche, die ihre Mutter geführt hat. So kam sie bereits sehr früh in Kontakt mit der Psyche des Menschen, Traumata unterschiedlicher Arten und der Erkenntnis, dass wir Menschen durch Verbindung mit uns selbst und heilsamen Beziehungen heilen können. Schon im Medizinstudium wurde sie Mutter und das änderte viel in ihrem Leben. Zum Beispiel auch ihren beruflichen Weg, der heute friedvolle Mutterschaft heißt und nicht nur eine persönliche Vision, sondern ein echtes Unternehmen geworden ist. Ich möchte von ihr wissen, was das Mutterwerden ihr gelehrt hat, was am allerschwierigsten ist und wie man leichtfüßig durch den Alltag kommt. Und natürlich, was sie an ihre eigenen Grenzen bringt. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Daniela Schmidt.
Danke dir, was für ein wunderschöner Eingang. Vielen Dank, liebe Nora, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Jetzt mal ehrlich gesagt. Was muss man als allererstes verstehen, wenn man in gute Beziehungen treten möchte?
Dass, wenn du in Beziehung treten möchtest mit anderen, egal ob es deine Kinder sind, dein Partner, deine Partnerin, ist das Fundament die Beziehung zu dir selbst. Das bedeutet, es geht nie ein Weg an dir vorbei.
Mhm. Genau. Ist das etwas, was du schon sehr, sehr früh gelernt hast oder verstanden hast?
Ja. Ich habe mich auch gefragt, weil ich werde immer wieder gefragt, wann hat eigentlich mein Weg gestartet, der inneren Arbeit, des In-Beziehung-Seins mit mir? Und irgendwie habe ich das schon ziemlich früh, hat das angefangen, begonnen und vielleicht schon, ja, auf jeden Fall, als ich Jugendliche war, aber auch schon davor, dass ich immer sehr viel schon mit mir in Beziehung war und dann lernen durfte, auch durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, schmerzhafte und freudvolle, was es bedeutet, wenn man immer mehr die Beziehung zu sich stärkt, vertieft, sich heilsam begegnet, ja.
Ich habe ja in der Einleitung vorgelesen, dass du in einer familienintegrierten Einrichtung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche aufgewachsen bist. Den Satz habe ich mir von deiner Website geklaut. Und der ist vielleicht auf den ersten Blick vielleicht misszuverstehen. In deinem Fall war es nicht so, dass du Teil des Ganzen warst oder dort Patientin, sondern deine Mama hat diese Einrichtung geleitet.
Genau, also ich war schon ein Teil, weil das war familienintegriert. Das bedeutet, es gibt, die meisten kennen das vom Jugendamt, einfach Einrichtungen, wo Kinder und Jugendliche hinkommen, wenn sie zum Beispiel nicht in Pflegefamilien kommen, wenn sie aber raus müssen aus ihrer Familie. Und da ist es halt meistens, dass man im Schichtdienst arbeitet. Schichtdienst bedeutet aber auch, dass die Kinder immer wieder in neue Beziehungen treten und es nicht wirklich diese Kontinuität gibt. Und meine Mutter hat gesagt, okay, es braucht etwas Familienintegriertes für diese Kinder und Jugendlichen. Und so hat sie dieses Konzept entworfen. Und ich war damals 11, 11 Jahre alt und wir haben damit gestartet bei uns zu Hause. Das bedeutet, das kann man sich wirklich so, weil manchmal fragt man sich, aber wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Ich bin ganz froh, dass mein Mann schon damals sehr früh an meiner Seite war, dass er überhaupt weiß, was bedeutet das, wie fühlt sich das an. Ja, weil ganz viele sagen immer so, und wie war das jetzt? War das wie ein Kinderheim? Das kann man sich vorstellen, wir hatten ein großes, großes Bauernhaus und meistens fünf weitere Jugendliche. Wir hatten keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, sondern das war wirklich nur wir und meine Mutter als Psychologin und 365 Tage im Jahr haben die eigentlich bei uns gelebt, mit uns in den Urlaub gegangen, mit uns Feste gefeiert, alles Mögliche. Und ja, das waren meistens auch sehr schwere Fälle. Wir haben immer gesagt, bevor das Ausland kommt, weil es gibt ja auch Auslandsaufenthalte und Orte, wo auch Kinder dann hinkommen. Und ja, das waren wir. Und dort habe ich auch schon viele Erfahrungen machen können, natürlich über die Jahre. 10 Jahre war ich dann dort mit integriert. Genau.
Das heißt, du bist insofern mit vielen Geschwistern, Ziehgeschwistern sozusagen aufgewachsen?
Da gab es schon eine Trennung, weil es war jetzt nicht so, als würden wir die, wir waren keine Pflegefamilie. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, sondern es war wirklich, ich hatte zwar meine Schwester an meiner Seite, aber es war nicht so, dass das unsere Geschwister sind, sondern einfach auch die Menschen, die wir bei uns aufnehmen, mit denen wir zusammen leben. Aber es waren nicht mal unsere Geschwister.
Okay. Genau. Das heißt aber auch, gerade wenn du sagst, ihr hattet keine weitere Hilfe von, also externe Hilfe, dass du mit einer Mutter aufgewachsen bist, die auch einfach die Kapazitäten und das Wissen und die Liebe und die Fürsorge und die Empathie hatte, so viele Kinder, auch mit eigenen Problemen, mit einem eigenen Rucksack, aufzufangen und zu leiten und zu führen wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Also ich muss sagen, auch das hat viel mit uns als Familie gemacht, auch gerade die Partnerschaft meiner Mutter. Ja. Das hinterlässt Spuren. Es ist das zu wuppen als Familie, für die Kinder hinterlässt es krasse Spuren. Also auch für meine Schwester zum Beispiel, für mich, für die Beziehung, die man zu seinen, die ich zu meiner Mutter habe natürlich, weil wo ist die Kapazität, ne? Wenn dann noch fünf andere Kinder oder Jugendliche bei uns sind, die wirklich mit massiven Schwierigkeiten auch zu uns gekommen sind und auch die Partnerschaft. Also es ist nicht so, dass es irgendwie, dass man sich das so vorstellen kann, als wäre das irgendwie so ein, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, gar nicht. Sondern es ist, so ein Konzept zu führen, Familien integriert, braucht extrem große Ressourcen und eigentlich auch eine Partnerschaft, die so stark stabil ist, dass sie das hält. Genau, also ja, es ist nicht nur, es hat mir sehr, sehr viel geschenkt und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich war, anders als meine Schwester, auch ein großer Teil von dieser Einrichtung, weil ich viel auch mitgemacht habe, viel auch gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, unsere Kapazität hätte dafür gereicht, sondern eher, manchmal hat es auch in keinster Weise gereicht, ehrlich gesagt.
Ja. Würdest du sagen, dass damals dann schon so der Samen dafür oder die Samen dafür gesät wurden, zu wissen, was du gleich und auch was du anders machen möchtest, wenn du eines Tages eine eigene Familie hättest?
Ich habe mir vor meiner Mutterschaft, muss ich sagen, gar nicht so viel Gedanken gemacht über mein Muttersein. Ich höre das ja immer wieder auch von Frauen, die sagen in der Schwangerschaft, okay, wie mache ich das mit meinen Kindern und wie wird das mit der Partnerschaft? Das hatte ich alles gar nicht. Ich war schon, das kann man auch sagen, in meiner Kindheit, und das ist eines meiner Themen, die ich schon seit langem angehe, war ich häufig die Mutter meiner Schwester, die Mutter auch meiner Mutter. Das entsteht ja immer wieder auch in Dynamiken. Und ich war immer schon sehr sicher und stark in dem, wie ich begleiten möchte oder wie ich allgemein Menschen begegnen möchte. Und so wie ich Menschen begegne, so begegne ich eigentlich auch meinen Kindern, außer dass ich noch eine sehr führende Rolle einnehme, wenn es gebraucht wird. Aber es war nie so, dass ich irgendwie mit großer Unsicherheit in die Mutterschaft gegangen bin oder mit irgendwelchen großen Fragen. Auch als mein Kind dann auf die Welt kam, und mein Kind ist ein sehr intensives Kind, die ersten Jahre waren unglaublich fordernd, weil er nicht geschlafen hat. Also er kannte keine Nacht für 3 Jahre. Ganz anders als jetzt mein zweiter Sohn. Das verblüfft uns immer wieder. Und wir haben da wirklich große Erfahrung gemacht, mein Mann und ich, aber auch da immer. Ich habe nie gezweifelt. Ja, das kann man wirklich sagen. Das ist eine große Ressource natürlich, wenn man so eine innere Stärke in sich hat. Wie möchte man begleiten? Wie möchte man das machen? Und diese Stärke hat mich auch getragen dann über die Jahre.
Mhm. Ich habe gelesen, dass du früh den Wunsch hattest, Medizin zu studieren.
Ja.
Und du hast dann auch dementsprechend das Medizinstudium begonnen und wurdest im Studium schwanger.
Genau. Also Medizinstudium, Ärztin zu sein, das, oh Gott, das ist ein so riesengroßer Traum von mir gewesen. Ganz lange. Also es war für mich ganz klar, deshalb, mein Abitur war ein 0,8er Abitur. Einfach nur, weil ich Ärztin werden wollte, wegen nichts anderem. Es war einfach so, ich wusste ganz genau, was brauche ich dafür, um in Heidelberg zu studieren. Und genau, ich wollte Heidelberg. Wir sind auch so eine lustige Geschichte. Mein Mann ist mit mir gekommen, meine Schwester ist mit mir gekommen, ihr Mann ist mit mir gekommen. Aus Hamburg sind wir nach Heidelberg.
Ja.
Und ich hatte noch keinen Platz. Alle anderen hatten den Platz schon, ja, für ihre neuen Studien. Mein Mann musste die Uni wechseln. Meine Schwester hatte dann hier ein Studium, Jura für 2 Tage, dann hat sie abgebrochen. Naja, wir sind alle hier rein und ich hatte noch keinen Platz. Und ich habe ihn dann bekommen. Aber ja, Medizin war mein größter Wunsch, Ärztin zu werden. Ich habe es geliebt, alles davon, jede Stunde des Lernens, alles davon, den Kontakt mit den Patienten, besonders die Neurophysiologie, also auch die Kombination aus Körper und Seele. Und ja, ich wollte immer Ärztin werden und dann aber auch immer Mutter. Und ich habe es nicht als aber gesehen, sondern als und. Also mein Mann und ich wollten früh Eltern werden. Und das war natürlich gerade hier in Heidelberg auch an der Uni sehr komisch. Ja, einfach so eine Medizinstudentin, die meisten machen ihr Studium zu Ende und werden dann mal ein bisschen älter, 36, 37, 38, weil Medizin geht ja sehr lange, wenn du dann noch deinen Facharzt machst. Und aber ich wusste ganz genau, nee, mein Mann und ich, mein Mann hatte Jura studiert und wir wollen unbedingt unseren Sohn jetzt bekommen. Genau, und dann haben wir ihn bekommen und ich habe weitergemacht, dieses Studium habe ich weitergemacht, nebenbei, neben meiner Mutterschaft, doch ganz in den ersten Monaten schon ist das Großlieben eigentlich entstanden. Und das viele Jahre lang habe ich das parallel gemacht. Also ich habe parallel das Mama-Sein, das Medizinstudium und das Großlieben aufgebaut. Mhm. Und irgendwann dann, vor 2, 3 Jahren, glaube ich, war das da, oder vor 2 Jahren, ja, da habe ich das Medizinstudium für jetzt oder das Ärztin-Sein für jetzt losgelassen. Mhm. Es ist immer noch ein ganz, du hattest am Anfang gesagt, in unserem Gespräch hattest du gesagt, manchmal gibt es ja Menschen, die wissen ganz genau, was sie werden wollen und sie gehen diesen Weg. Und ich bin so ein Mensch.
Ja.
Doch als allererstes bin ich ein Mensch, der immer sich fragt, was will mein Herz jetzt? Wofür bin ich jetzt da in diesem Leben? Für mich und für andere. Und nicht dieses, was habe ich mir mal gesagt, was ich werden muss und das muss ich jetzt werden, sondern was ist jetzt, was steht jetzt an? Und ich wusste, jetzt steht weiter das Großlieben an. Und so habe ich das Medizinstudium dann, ja, nach 5 Jahren losgelassen erstmal. Hm. Mal sehen. Ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Weißt du, ich lasse mir das ganz offen.
Ja, absolut. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Wer weiß, welche Wege das Leben noch so bereithält. Aber bevor du uns erklärst, was für dich Großlieben bedeutet und was es auch tatsächlich heute ist, greifbar, würde ich gerne noch wissen, wie du auf dein Herz hören kannst. Also ich frage mich das deswegen, weil manchmal sind die, um das jetzt mal zu beschreiben, die Geräusche im Umfeld, egal welche Art, so laut, dass man seine eigenen Gedanken nicht hört. Kennst du das? Dass man sein eigenes Bauchgefühl nicht hört, sein eigenes Herz nicht hört. Und theoretisch weiß man, ach, einfach aufs Herz hören. Aber man ist unsicher, man ist verunsichert. Man hat vielleicht zu viele Ratschläge bekommen, zu viele Vorbilder, vermeintliche Vorbilder, denen man nacheifern soll, möchte, dass man das gar nicht richtig wahrnimmt. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Es ist ja nicht nur, es ist die Stimmen von außen, aber auch die Stimmen von innen. Also ich finde, es gibt immer die Stimmen von außen, die dir sagen, so und so hast du deinen Weg zu gehen. Zum Beispiel hat man mir gesagt, Dani, du hast nur noch so wenig im Medizinstudium, mach das, dann hast du einen Titel. dann wirst du wahrgenommen. Dann hast du einen Titel, dann hast du dies, dann hast du das. Ja, also das war ein ganz, ganz großer Aspekt davon, von diesem, warum jetzt aufhören? Ich meine, du hast es 5 Jahre gemacht, du hast das erste Staatsexamen, du bräuchtest nur noch, ne? Also das ist sozusagen, gerade wenn man das nicht im ersten Jahr aufgibt und sagt, ach nee, es ist einfach nicht meins, sondern wenn man sagt, es ist total meins und gerade steht was anderes an. Das ist noch schwerer für Menschen zu verstehen. Also ja, es gibt die Stimmen von außen. Es gibt ja aber auch die Stimmen von innen, die aufgrund unserer Prägung sehr stark da sind, warum wir häufig auf unser Herz nicht hören können. Und da geht es eigentlich wieder dahin zurück, welche Verbindung lebst du mit dir im Allgemeinen? Du kannst nicht von dir erwarten, die ganze Zeit nur zu funktionieren, die ganze Zeit nur im Außen zu sein, bei deinen Kindern, bei deinem Mann, bei dem Haushalt etc. Und dann plötzlich, wenn du es aber jetzt mal brauchst, soll jetzt aber auch dein Herz mit dir connected sein. Ja? Mhm. Es ist nicht einfach so, ach ja, dann geht das und dann mache ich das, weil da will ich auch gut funktionieren, wie ich ja sonst auch gut funktioniere. Sondern es geht darum, dass du im Allgemeinen anfängst, eine Verbindung zu dir aufzubauen, damit du dein Herz hörst, weil sprechen tut es.
Ja.
Aber ob du auf es hören kannst, ja, und das ist so ein bisschen so, es gibt nicht, ich weiß, man möchte immer schnell so Tools haben. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, ja, dass du mittels Verbindung zu dir und Tools das machst, nur wenn du dich dann auch wieder so viel unter Druck setzt, weil ich will jetzt, dass mein Herz das sagt, ja, weil jeder sagt, heutzutage sagt ja jeder, Intuition ist viel besser und wir sind ja Frauen, deshalb ist es noch viel besser. Und dann kommt noch mehr Druck.
Ja.
Und noch mehr Druck. Und noch mehr Druck. Und unter Druck und Stress, da feuert dein Gehirn nicht das, was dein Herz sagt. So, und das ist halt so, also es geht allgemein um in Verbindung mit sich zu sein und dann auch zu schauen, was sind meine Muster, was sind meine Vermeidungsstrategien, ja, bin ich gerade mich selbst am Austricksen, ja, mich selbst am Vermeiden, ja, dass ich irgendwie, ich hatte es jetzt letztens mit einer Freundin, die mir erzählt hat, dass sie sichtbar werden möchte. Und gleichzeitig hat sie noch von was anderem erzählt und warum sie das jetzt nicht tun kann. Und dann habe ich sie gefragt, ist das deine Vermeidungsstrategie, warum du es nicht tun kannst, weil es dir so schwerfällt, jetzt zu springen in die Ungewissheit? Oder ist es wirklich dein Herz, das sagt, jetzt ist das noch nicht dran?
Mhm.
Das ist halt auch so, dass du in dir irgendwann erkennst, was ist Prägung, was ist mein Herz? Also, und dafür brauchst du ja erstmal die Erfahrung.
Ja.
Genau.
Ja. Kannst du uns das Wort Großlieben ein bisschen erklären aus deiner eigenen persönlichen Perspektive und auch, was du daraus gemacht hast im Außen heute?
Ja, so gerne. Großlieben. Zunächst einmal möchte ich sagen, dieses Wort, ich habe schon viele Worte für mich selbst kreiert in meiner Arbeit, aber es stammt nicht von mir, sondern ich heiße ja jetzt noch auch auf Instagram Friedvolle Mutterschaft. Und ich habe immer ganz viel, natürlich ganz viel gearbeitet und es rausgebracht, diese Haltung vom Großlieben. Und irgendwann hat mir eine Mutter, die ich leider nicht mehr wiederfinden kann, wir haben schon so häufig gesucht im Nachrichtenchat, also wenn diese Mama das jetzt hier vielleicht hört, dann meldet sie sich bitte bei uns. Sie hat gesagt zu mir, Dani, wir nennen das Großlieben bei uns zu Hause.
Schön.
Und dann habe ich ihr geschrieben, dieses Wort werde ich jetzt benutzen. Es ist genau das. Also erstmal das, dass diese Credits nicht meine sind. Das ist das Großlieben. Aber ich bin so froh, dass diese Mama, die diese Vision mit mir teilt, so wie noch tausende andere, mir dieses Wort geschenkt hat. Genau. Und Großlieben ist für mich, dass du dich entscheidest, den mutigen Weg nach innen zu gehen. Über dich. Dass du in Beziehung trittst mit dir, um dann in Beziehung zu treten mit anderen. Es ist diese Bereitschaft, diesen Weg anzugehen, der bedeutet, Türen öffnen sich, wo du nicht weißt, was dahinter steckt. Der bedeutet, dass du hinfällst und wieder aufstehst und dann wieder hinfällst. Dass du nicht einfach irgendwas lernst, irgendeine tolle Kommunikation mit deinen Kindern und dann wird das alles. Und dass du erkennst, dass egal wie alt du bist, du heilen kannst. Und was Heilung überhaupt auch bedeutet. Genau. Ja, das ist Großlieben.
Ja, sehr schön.
Der mutige Weg nach innen.
Ja. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Kinder, gerade wenn du dieses Bild mit dem Hinfallen und wieder Aufstehen aufmachst, ne? Wie Kinder, die noch nicht so einen großen Rucksack vielleicht dabei haben, an Erfahrungen, an Erkenntnissen, an Wissen, an Verständnis, das einfach intuitiv machen.
Ja.
Sie öffnen eine Tür im wahrsten Sinne des Wortes, von der sie nicht wissen, was dahinter sich verbirgt. Und sie sind voller Neugierde. Und sie fallen hin und sie stehen wieder auf und sie fallen hin und sie stehen wieder auf und sie merken, ah, jetzt bin ich schon 3 Schritte mehr gelaufen. Ich gebe nicht auf, ich mache immer weiter. Das ist, also ich habe noch kein Kind erlebt, ich habe schon viele Kinder erlebt, die sich da mehr Zeit lassen als andere, aber ich habe keins erlebt, das sagt, nö, das ist nichts für mich, ich bleib sitzen. Und im Laufe des Alters, im Laufe des Lebens, der Erfahrungsgewinnung sozusagen, ändert sich dieses Gefühl dazu. Man macht sich Sorgen, man macht sich Gedanken über Dinge, was wäre wenn, anstatt einfach weiter diese Intuition zu behalten. Ist das etwas, was du dir anders bewahren konntest als andere oder geht es dir da auch ähnlich?
Mir geht es da nicht so, sondern mein größtes Anliegen im Leben ist es zu wachsen. Und dieses Wachsen, das, was du gesagt hast, wenn die Kinder hinfahren und wieder aufstehen, egal ob sie die ersten Schritte gehen oder ob sie eine Tür aufmachen in der Küche auf und zu, sie sind neugierig. Sie wollen, sie haben dieses tiefe Bedürfnis in uns, sich zu entwickeln. Mhm. Immer mehr sich zu entwickeln. Und wir Erwachsene haben das auch. Die Schwierigkeit ist nur diese, dass wir uns permanent selbst erziehen. Nach der klassischen Erziehung. Und das bedeutet mit Verurteilung, mit Härte, mit, dass die Gefühle nicht da sein dürfen, die dann hochkommen, wenn du dann eine Tür aufmachst. Und ich glaube auch da, mein Weg ist immer der, dass ich sage, komme, was wolle, ich will hier wachsen. Und was das dann für mich bedeutet als Konsequenzen, die trage ich. Ob ich dann in der nächsten Krise lande, und ich war schon in einigen Krisen in meinem Leben, ob ich, weil ich merke, mein Business ist doch ein Gefängnis für mich, dann schließe ich es. Weil das größte Anliegen für mich ist, integer mit mir zu sein, zu wachsen, mich zu entwickeln. Und was das dann bedeutet für meine Partnerschaft, für meine Mutterschaft, für mein Business, für alles Mögliche, das trage ich. Weil das ist das größte Anliegen, was ich habe, noch fernab von irgendwelchen anderen Beziehungen, die ich lebe. Und das ist auch immer so das, ja, für uns Mütter, unsere Kinder sind uns das Wichtigste. Nur wir können diese Beziehung nur als das Wichtigste leben, wenn wir uns selbst als das Wichtigste nehmen, die Beziehung zu uns. Weil daraus strömt alles. Du bist daraus die Quelle. Ja? Du bist die Quelle davon. Wenn die Quelle versiegt, ne, erleben so viele Frauen, was das bedeutet. Deshalb, warum so viele Frauen mich fragen, warum geht mein Partner nicht los? Warum gehen die Menschen in meinem Umfeld nicht los? Warum gehen sie nicht los? Die größte Schutzstrategie unserer Gesellschaft ist, sich nicht mehr zu entwickeln. Dafür langsam innerlich, langsam zu sterben, das kann man wirklich sagen. Und einfach nicht mehr wirklich zu leben, obwohl du lebst, bis du 70 bist, aber eigentlich bist du schon gestorben mit 20 oder mit 30. Mhm. Und wenn du dich dann auf diesen mutigen Weg des Großlebens machst, dann sagst du, okay, komme, was wolle, ich wachse. Ich wachse für mich, ich wachse für meine Kinder. Ich gehe los, auch wenn das bedeutet X, Y, Z. Genau, wie halt ein Kind, das aufsteht und seine Knie sieht, die mit Blut sind und verschrammt sind, trotzdem den nächsten Schritt wieder macht.
Ja.
Ja. Und das ist so dieses, und ich glaube, wenn wir anfangen, in eine wohlwollende Beziehung zu uns zu treten, dann haben wir Kraft für diesen nächsten Schritt. Wenn du dich weiter klassisch erziehst, dich verurteilst, dich fertig machst, dir in so viel Härte begegnest, wie es die meisten Menschen tun, weil du das aus dem Elternhaus mitgenommen hast, wie du mitgenommen hast, wie du Gabel und Messer hältst, hast du das mitgenommen, dich weiter zu erziehen? Wenn du das weitermachst, hast du einfach nicht die Kraft für diesen nächsten Schritt. Du hast nicht die Möglichkeit für diesen nächsten Schritt, nicht die Ressourcen. Und deine Kinder brauchen diese Schritte von dir. Aber wenn du nicht wächst, wie kann die Beziehung zu den Kindern wachsen? Und so ist das alles miteinander verbunden.
Ja, es fängt bei sich selbst an. Und trotzdem haben wir in der Community immer wieder die Themen, dass gerade junge Mütter, also jung im Sinne von frisch gebacken, also ne, kleines Baby, in dieser Anfangszeit nicht die Zeit finden, nicht die Zeit und nicht die Kraft, nicht die Ressourcen, weil einfach 24 Stunden ein kleines Baby was von einem möchte, man sich overtouched fühlt, man müde ist, weil man viel zu wenig schläft. All diese Dinge führen dazu, dass man sozusagen auf das Minimum runterschrumpft und vor allem an sich selbst kürzt. weil man einfach nur für das andere Lebewesen, was ohne einen aufgeschmissen wäre, funktionieren möchte. Und man sich dann oft verliert oder nicht zurückfindet in diesen Modus, wo man sich wieder um sich kümmern kann, damit man dann auch wieder mehr geben kann.
Ja, die Frage ist nur, finde ich, nur zurückfinden oder überhaupt finden, weil ganz viele sagen mir, genau, ja, vor meiner Mutterschaft, da konnte ich mich um mich kümmern. Und wenn ich dann frage, was hat denn das bedeutet, dich um dich zu kümmern, dass du einfach nach der Arbeit immer in die Badewanne konntest? Ja. Bedeutet das diese typische Me-Time? Es geht hier nicht um typische Me-Time. Wenn du ein Kind begleitest, 2, 3 Kinder, wenn du neurodivergente Kinder begleitest, dann hast du nicht diese Me-Time. Da hast du nicht die 2 Stunden Morgenroutine. Ne? Dieses, weil wir sagen ja immer, wir haben dann keine Zeit für XYZ. Aber das bedeutet, dass du Selbstfürsorge meiner Meinung nach falsch verstehst. Es ist nicht, ich nenne deshalb Selbstfürsorge auch, ich lasse es bei der Selbstfürsorge, die meisten Menschen koppeln mit, ich habe dann Zeit für mich, ich habe dann, die Kinder sind dann weg oder es ist wie früher oder die Omas und Opas übernehmen, die Badewanne 2 Stunden am Sonntag, wenn der Mann endlich mal übernimmt, sondern ich nenne es Selbstanbindung. Und das ist diese Selbstfürsorge, die du dir in deinem Inneren schenkst, während du dein Baby schaukelst, du den Haushalt lässt, weil es nicht mehr klappt und du mit dir sprichst, du mit dir in Anbindung bist, du mit dir dein Pep-Talk gibst, ja, dir Kraft gibst, dich nicht verurteilst, weil das Baby XYZ oder die Oma gesagt hat oder die Mutter gesagt hat von dir, sondern du bist bei dir. Und das hat nicht damit zu tun, wie viel Zeit du hast. Wenn wir anfangen oder wenn wir es weitermachen, dass wir Selbstfürsorge mit Zeit koppeln, dann haben wir Mütter verloren. Wir haben verloren. In diesem System, in dem wir hier leben, haben wir verloren. Genau. Deshalb dürfen wir da eine neue Perspektive einnehmen in diesem Thema. Denn sonst verlieren wir.
Ja, absolut. Ist das genau etwas, was du bei Großlieben weitergibst? Also wenn man es jetzt mal ganz handfest macht.
Ja.
Was ist es, was man bei dir mitnehmen kann und wer kommt zu dir?
Wenn man anfängt, den Großliebenweg zu gehen und dann sich von mir begleiten zu lassen, dann fängst du an bei deiner Haltung zu dir selbst. Das bedeutet, wie begegnest du dir, wie begegnest du deinem Prozess als allererstes? Denn ganz viele Mütter wollen einen Prozess gehen. Ganz viele Mütter wollen es nicht machen wie vor 50 Jahren, sie wollen es anders machen. Wenn du einen Prozess aber gehst, dann musst du erstmal verstehen, was bedeutet das? Was brauchst du dafür? Wovon musst du loslassen? Wie musst du mit dir in Beziehung sein, um einen Prozess gehen zu können für deine Kinder? Und das Ganze lernt man bei mir. Wie man diesen Weg geht, wie man sich selbst in so starker Verbindung mit sich ist, dass diese ganzen Sachen wie unkontrollierte Ausbrüche mit den Kindern, natürlich aber auch Konflikte mit den Kindern, das ist meistens immer so dieser zweite Teil, wie mache ich das ganz konkret in den und dem Moment mit meinem Kind, wenn mein Kind XYZ macht.
Ja.
Aber zunächst einmal lernt man bei mir, wie du mit dir in Verbindung kommst, um deinen Kindern Sicherheit zu schenken, Nähe, aber auch diese ganzen genussvollen Momente am Tag, nicht den Tag einfach nur wieder zu überstehen. Genau. Und welche Frauen da zu mir kommen, jetzt aber eigentlich auch schon Papas, die sind auch häufig manche cool, mit dabei in meinen Programmen und Kursen. Das sind Frauen, die das einfach verstanden haben, beziehungsweise, wenn ich davon spreche, den Wunsch spüren und die Bereitschaft in sich spüren, da loszugehen. Und nicht dieses, okay, ich mache jetzt einen Kurs, und der sagt mir, wie ich das mit meinen Kindern machen muss. Dann habe ich den besten Satz, die beste Strategie. Naja, aber im nächsten Moment kannst du es wieder nicht anwenden, weil du getriggert bist, weil du voller Wut bist, weil du dich anhörst wie deine Mutter. So, und das ist halt so das, wenn diese Frauen das verstanden haben, häufig schon alle Elternratgeber gelesen, häufig schon ganz viele Kurse gemacht, was die häufig sagen, ne, diese ganzen, wie begleite ich mein Kind, GFK, all das. Aber ja, wenn ich das nicht anwenden kann in dem Moment, weil in mir nichts mehr ist, weil ich nicht mehr weiß, wie kann ich mich nähren, weil ich super viel Wut habe, weil das ein Thema ist aus meiner Kindheit. Diese Frauen kommen dann, denke ich, zu mir.
Genau. Ja. Und wie, inwiefern begleitest du sie? Also wie umfänglich, auch zeitintensiv ist das Ganze bei dir zu machen? Es gibt ja auch verschiedene Programme sozusagen.
Ja, genau. Zunächst einmal gibt es den Podcast jeden Montag, dass einfach ein wöchentlicher Begleiter sein darf. Das ist, glaube ich, etwas, was erstmal kostbar sein kann, um das mitzunehmen auf den Weg. Und dann haben wir unser großes Programm, das ist jetzt auch schon das vierte Jahr, jetzt gibt es der Mama Kompass. Und da begleite ich Frauen 5 Monate lang, also eine intensive Reise, die aber so aufgebaut ist, dass es nicht sowas gibt wie Module und Videos und die musst du abhaken, sondern nahe Begleitung durch mich. Dass man wöchentlich begleitet wird. Immer montags gibt es ein Impulsvideo und freitags ein Vertiefungsvideo oder ein Reaktionsvideo. Und 5 Monate lang begleite ich wöchentlich, dass das zu einem Ritual wird für die Frauen, dass sie am Montag was mitnehmen, über die Tage reflektieren, daran arbeiten, das erfahren, am Freitag ich wieder da bin. Und dann gibt es in dem Programm auch noch Workshops und viel Körperarbeit, aber alles, was aufgezeichnet ist. Also wir haben es versucht, so zu gestalten, dass, so wie eine Mama mir mal gesagt hat mit 5 Kindern, es war mir möglich, es zu machen. So, und das war mir ganz wichtig, dass es nicht diesen typischen Kurs gibt, den man so abarbeiten muss und du setzt dich eh nicht dran, sondern es ist direkt in unserer Großlieben-App, es ist direkt da, direkt bei dir. Genau, das ist eines unserer Programme. Wir haben auch noch den Konfliktkoffer, das ist ein ganz praktischer Kurs, wo es eher darum geht, wie machst du es wirklich, ganz konkret, aber auch realistisch. Nicht dieses, weil häufig sehe ich halt auch Dinge, auch auf Instagram und so, wo dann gesagt wird, so und so sollen das Eltern machen. Und ich denke mir immer, aber wie soll das jetzt die Mama machen mit ihren 3 Kindern? Das eine will hier, das andere will da. Und jetzt soll sie mit allen 3 eine Stunde lang reden, diskutieren, absprechen. Was ist das? So. Also ich mag immer gerne diesen realistischen Blick darauf und nicht dieses, okay, ich bin die Mama, die immer in Engelszungen sprechen muss. Ja. Ja. Und es eigentlich eh nicht kann. Das kann ich einen Tag lang und dann zerbreche ich daran. Genau.
Mhm. Mhm. Das heißt, es ist ja wirklich ein wirklich umfangreiches Angebot, was du da aufgebaut hast in den letzten ungefähr 7 Jahren. Ne? Ich glaube, du hast angefangen mit deinem ersten Sohn.
Ja.
Wenn wir jetzt mal bei dir bleiben, wie sieht denn dein Alltag, Arbeitsalltag, Familienalltag aus? Wie kannst du das alles integrieren und vielleicht welche Rituale hast du, um mit dir in Verbindung zu treten?
Ja. Ich jeden Morgen, auch heute auch wieder im Auto, habe ich mich gefragt, weil, keine Ahnung, wir waren alle krank. Mein kleines Baby ist krank. Und ne, kann man sich ja vorstellen, wie viel Schlaf man bekommt. Ja. Und wir stehen vor den Sommerferien, das bedeutet 6 Wochen Ferien. Exakt. Und mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit. Ne, keine Elternzeit oder so. Ich habe nach 3 Wochen wieder angefangen, nach dem Wochenbett. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, und war auch so stolz auf mich, auch dass ich das so weitergeben kann, weil ich es einfach lebe. Woher habe ich so viel Ressourcen? Und es sind eigentlich in meinem Leben 3 Ressourcen, die ich habe. Und die erste ist das Großlieben, mein Weg mit mir. Ich bin so tief mit mir in Beziehung, so tief mit meiner Geschichte in Beziehung, mit meinen Kraftquellen, mit mir einfach, dass ich daraus, das ist meine größte Kraftquelle. Und daraus entspringt alles. Das ist das Erste. Also das, was ich halt auch weitergebe, lebe ich. Das ist meine größte Ressource, wie ich mit mir bin. Das ist, ich habe da das Konzept der Triregulation entwickelt. Die Triregulation, die ich immer wieder mit mir anwende. Genau. Und die zweite
Ressource. Kannst du das erklären, die Triregulation?
Ja, die Triregulation, ja. Das, wenn du viele Bedürfnisse im Außen hast, mit deinen ganzen Kindern, mit dem Haushalt, mit deinem Mann, mit der Arbeit, dann ist da ganz schön viel um dich herum. Und du bist ja der Kompass dann auch für ganz vieles, ja, für deine Kinder, für einfach Organisation und alles. Und dir dein eigener Kompass zu werden, dich zu führen in deiner Wut, in deiner Erschöpfung, in diesem morgens aufzustehen um 4.30 Uhr, weil das Kind krank ist, weil es nicht mehr kann, was machst du dann mit dir in diesen Momenten? Wie begleitest du dich dann? Die Selbstbegleitung auf allen 3 Ebenen, mental, emotional und körperlich, das ist die Triregulation. Das bedeutet, wie begleite ich mich mental durch meine Gedanken, durch das liebevolle Selbstgespräch, durch das Führende von mir, wie mache ich das, wie begleite ich mich emotional, wie fange ich an, Gefühle zu halten und wie begleite ich mich körperlich, wie kann ich meinen Körper nutzen, um immer wieder mit mir mich zu verbinden, weil die meisten laufen rum, abgeschnitten, ne? Nur noch mit dem Kopf. Die meisten, gerade wir Eltern, die so Bewusstseinsarbeit machen, nur am Reflektieren. Nur am Reflektieren, noch und nöcher, häufig auch irgendwie ganz viele Bücher lesen, Verhaltenstherapie machen, 10 Jahre lang und irgendwie kommen sie nicht weiter. Ja, das ist halt häufig das. Und die Triregulation ist diese Begleitung von sich selbst, dass du in die Selbstführung kommst auf allen 3 Ebenen. Genau, das ist die Triregulation.
Ja.
Und die lehre ich und wende ich an in meinem Alltag. Und zu jeder Ebene gibt es halt Tools und genau. Ja, und ich war jetzt aber gerade ja bei meinen 3 Ressourcen, genau. Und meine 2. Ressource ist meine Partnerschaft. Meine Partnerschaft, die Beziehung, die ich zu meinem Mann führe, unsere Beziehung auch. Auch das ist wieder eine Beziehung. Ich könnte auch sagen, meine 2. Ressource ist mein Mann, aber ein anderer kann nicht deine Ressource sein. Es kann nur die Beziehung zu dem anderen
deine
Ressource sein. Das ist ein Unterschied. Genau, also mein wundervoller Mann. Unsere wundervolle Beziehung, wo wir auch jetzt seit 18 Jahren die erleben und dran arbeiten. und. Genau. Das ist eine unglaublich große Ressource, die wir haben, auch in unserer Elternschaft. Ja, wie wir miteinander sind, wie, wo er mich auch sieht. Er sieht mich immer, keine Ahnung, auf Bühnen sprechen zu Millionen von Menschen. Also mein Mann ist mein Größter, der mich ganz groß werden lässt. Ja. Genau. Und meine 3. Ressource ist, hat auch wieder viel mit der 1. zu tun, aber wo ich auch lebe, also wie ich mir meinen Alltag gestaltet habe. Genau, mit unserem Haus, dem Wald und ja, das ist auch noch eine ganz große Ressource, dass ich sozusagen nicht irgendwie so lebe, wie es einfach für mich und mein Wesen, wie es mir nicht gut tut. Ja, das sind so die 3 Ressourcen, die ich habe. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie, dass es mir immer gut geht. Gar nicht, denn es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass es dir immer gut geht, sondern es geht darum, wie geht es dir im Sturm? Mhm. Bist du dann das Blatt im Wind, was herumgeschmissen wird, oder tanzt du mit dem Wind als Blatt im Wind? Weil du bist manchmal ein Blatt im Wind in deinem Leben, in deiner Mutterschaft. Das bist du. Und die Frage ist nur, wie gehst du, das hattest du ja auch schon gesagt in unserem Eingangsgespräch, ne, Nora, wie gehst du damit um? So, wie gehst du damit um, ein Blatt im Wind zu sein und deinen eigenen Tanz zu tanzen und ja, genau.
Ja, das ist schön und da komme ich ehrlich gesagt direkt auf so ein paar Community-Fragen, die so natürlich dann auch die Erziehung, Beziehung betreffen. Mhm. Denn immer wieder wurde gefragt, Geschwisterkonflikte, wie gehe ich damit um, mische ich mich ein, setze ich Grenzen und so weiter. Und ich habe in meinem näheren Umfeld diese Diskussion auch oder diese Gedanken, diese Gespräche darüber. Und dann kommt immer wieder auch auf, dass es nicht darum geht, dass es immer alles in Harmonie ist. Natürlich, das wäre dann für manche schön, manche finden es auch einfacher sozusagen. Aber dass es auch darum geht, die Kinder ja auch irgendwie krisenfest zu machen, in Anführungsstrichen, und ihnen beizubringen, es darf auch Unruhen geben, den Sturm, den du gerade sagtest. Es geht darum, wie man diesem Sturm begegnet und wie man sich in dem Sturm verhält. Richtig. Deswegen, um jetzt mal so eine praktische Frage, ich habe schon verstanden, dass es darum nicht geht beim Großlieben, aber ich stelle dir jetzt trotzdem mal, weil die Community sich gewünscht hatte und weil es auch was mit Grenzen setzen zu tun hat, glaube ich. Wie geht man denn mit solchen Konflikten um in der Umgebung, zwischen den Kindern, im eigenen Alltag, mit anderen Menschen, in der Beziehung und so weiter? Wie würdest du, klar, das kann man jetzt nicht mit einem Satz beantworten, aber was würdest du raten, wenn jemand mit so einer Frage auf dich zukommt?
Mhm. Zunächst einmal, ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn wir auch konkrete Fragen angehen, denn ja, Großlieben ist eine Haltung und dennoch ist es ganz wichtig zu fragen, okay, und wie wende ich das jetzt an in meinem Alltag mit meinen Kindern, wenn meine Kinder sich kloppen, wie mache ich das jetzt, was bin ich dann, ja? Also es ist ganz wichtig, weil wir häufig, wenn wir es nicht wissen, super viel Unsicherheit spüren und diese Unsicherheit tippt so sehr unser Selbstwertwunde an, dass wir dann wieder in so eine Spirale von Härte kommen und verurteilen. Naja, ich bin die schlechteste Mama, ich kann das nicht. Ich habe doch jetzt schon den x-ten Post gelesen, wie das gehen soll, ich kann es trotzdem nicht. Ja? Also ist total schön. Ich liebe es, ganz konkrete Fragen anzugehen. Hatte ich auch gesagt, das ist ganz, ich merke das immer wieder bei uns im Kurs, im Konfliktkoffer, merke ich es, wie Frauen am meisten davon profitieren, wenn ich wirklich auch von Situationen häufig von meinem eigenen Leben komme und sage, das hat mein Sohn gemacht, das hat das eine Kind, das hat das. Was mache ich jetzt ganz konkret? Genau, und wenn wir jetzt nicht einen ganz konkreten Konflikt angehen, das ist auch total schön, aber wenn wir jetzt so allgemein das machen, dann ist die erste Frage, die du dich als Mutter oder als Begleitperson fragen darfst, was ist meine Aufgabe jetzt gerade in diesem Moment. Das bedeutet, deine Kinder sind einfach zusammen und machen was. Deine Aufgabe ist einfach nur, dir eine geile Zeit zu machen. Hol dir einen Kaffee, hol dir einen Tee, entspann einfach. Hör auf, jetzt gleich Haushalt zu machen, mach erstmal 5 Minuten was für dich. Okay, so, das ist dann deine Aufgabe. Wenn du merkst, bei deinen Kindern ist es gerade schwer, oder auch wenn noch ein weiteres Kind da ist, was gar nicht dein Kind ist, dann ist deine Aufgabe, erstmal zu gucken, okay, braucht es da gerade Begleitung von mir? Wird gerade von irgendeinem Kind eine Grenze überschritten, emotional oder körperlich? Ja, reinzuspüren, zu schauen. Weil das ist immer so diese Sache, wann interveniere ich, wann nicht? Wann darf auch einfach dort gerade ein Konflikt entstehen? Und ich schaue einfach, weil diese Konfliktkompetenz bei unseren Kindern entstehen zu lassen, ist extrem wichtig. Hat sehr wenig damit zu tun, dass du sagst deinen Kindern, wie sie es machen sollen, und vielmehr, wie lebst du Konflikte mit deinem Partner? Wie lebst du Konflikte mit dir? Wie lebst du Wut vor deinen Kindern aus? Ja, hat viel mehr damit zu tun, weil ganz viele sagen immer, ja, wie erkläre ich das meinem Kind? Hör auf, dein Kind was zu erklären, lebe es. Ne? Also das ist wirklich, auch wenn es hart klingt, aber es ist genau das. Wir dürfen, wie gesagt, es gibt keinen Weg da an uns vorbei. Das bedeutet, wenn deine Kinder jetzt, du merkst schon, es kriselt und du merkst, es wird immer schwieriger. Und ein Kind hat vielleicht auch schon große Schwierigkeiten, sich auszudrücken, ist vielleicht kleiner, dann kannst du als allererstes hingehen und zum Beispiel, wenn es noch nicht so doll ist, kannst du fragen, hey, braucht ihr gerade Hilfe? Erstmal so. Wenn es schon so weit ist, dass du weißt, dass du intervenierst, dann fragst du nicht mehr. Dann bist du der führende Kompass. Hey, ich bin jetzt da, ich helfe euch. Was ist los? Und dann da sein, ja? Weil dann bist du nicht mehr die, die fragt, ob sie helfen kann. Nein, dann bist du in der Rolle, die führt, der Kompass ist. Weil deine Kinder das jetzt brauchen, weil sie nicht alles überblicken können. Und wenn es schon dazu kommt, Handgreiflichkeiten oder so, dann bist du nicht dieses, dass du erstmal da hingehst, sondern dann bist du, hey, stopp, ne? Ich nehme euch jetzt auseinander, ich bin jetzt da. Ohne Täter-Opfer, ja, weil wenn du eine Thematik hast, dass dein größeres Kind immer der Täter ist oder ein anderes Kind, das macht so viel in eurer Beziehung und es hat so viel mit deiner Geschichte zu tun, als mit deinen Kindern. Ja, weil das entsteht ganz häufig bei Geschwistern, da darf man ganz doll drauf achten. Aber du darfst dich immer als allererstes fragen, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu deiner Frage, was ist gerade jetzt aktuell meine Aufgabe? Genauso wie, wenn es um Grenzen setzen geht, ist es gerade meine Aufgabe? Also deine Aufgabe ist es immer zu entscheiden, immer. Deine Aufgabe ist es immer zu entscheiden. Du kannst immer entscheiden, dass deine Kinder entscheiden dürfen. Du kannst immer entscheiden, dass deine Kinder mitentscheiden dürfen. Aber du entscheidest erstmal, weil du überblickst, weil du hast alle Bedürfnisse im Blick, deine Kinder nicht. Du hast nicht die Situation, deine Kinder haben nicht die Situation im Blick, ob es 18 Uhr ist oder 13 Uhr, ihr noch auf dem Spielplatz bleiben könnt. Das bedeutet, du fragst dich, was ist gerade meine Aufgabe? Und dann ist es halt ganz wichtig, dass du diese Rolle dann einnimmst. Und da haben wir halt häufig Schwierigkeiten, weil wenn du auf das Thema Grenzen zu sprechen kommst, wir häufig aufgrund unserer Kindheit Grenzen mit Gewalt koppeln. Ja? Mhm. Wenn wir was Doofes gemacht haben, war die Grenze, was keine Grenze ist, geh auf dein Zimmer. Das ist keine Grenze, das ist eine Strafe. Nur dadurch, dass wir es da verbinden, haben häufig Eltern Angst, Grenzen zu setzen und da zu sein, auch mit einer anderen Stimme. Und dadurch setzen sie keine Grenzen, setzen keine Grenzen. Und was am Ende immer auf dich wartet, ist deine eigene Wut, weil du nicht mehr kannst. Also die erste Aufgabe ist immer, dich zu fragen, was ist gerade jetzt hier aktuell meine Aufgabe?
Und wenn man sich entschieden hat, eine Grenze zu setzen und das eben nicht über eine Strafe und schon gar nicht über eine körperliche Aktivität zu machen, was wäre dein Vorschlag, wie man eine Grenze gut setzt? Es gibt ja so eine Phase im Leben eines Kindes, das sich entwickelt, in der sie auch Grenzen gerne austesten und über die hinweggehen und vielleicht gar nicht auf das hören, was man ihnen sagt. Also ja. Das würdest du wahrscheinlich anders ausdrücken, aber so kommt es dann bei den Müttern an.
Ich hoffe auch, dass dein Kind dass das weitermacht, nicht nur am Anfang, sondern allgemein. Ja. Genau, dass Kinder einfach so hören, meinst du, ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst und so sagt man das ja auch. Mein Kind hört nie auf mich, was soll das? Genau, also. Wir können ja einfach mal ein Beispiel nehmen. Meistens ist es ein bisschen einfacher, wenn wir einfach ein konkretes Beispiel nehmen, als wenn wir einfach nur sagen, so wie es im Allgemeinen ist. Hast du ein Beispiel aus deinem Mama-Alltag, was du teilen möchtest, so aus der Community oder so?
Ja, ich könnte aus meinem eigenen Leben etwas teilen. Ja. Also kurz überlegen, wie konkret ich es machen kann. Aber ich habe für mich entschieden, dass beispielsweise der Tag auf dem Spielplatz jetzt beendet ist, weil es meiner Meinung nach spät genug ist. Und um den eigenen Zeitplan mit Abendessen und Badewanne und tralala noch einzuhalten, würde ich jetzt gerne aufbrechen.
Ja.
So, ich habe noch nie erlebt, dass meine Kinder gesagt haben, yay, wir gehen nach Hause, sondern das war natürlich dann immer noch ein bisschen, ne? Habe ich einkalkuliert, gar kein Problem. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo sie wirklich auch nach dem x-ten Mal um meinen Puffer einfach nicht gehen wollen. Ich kann es auch nachvollziehen, weil vielleicht noch die eine Freundin, der eine Freund noch auf dem Spielplatz ist. Es hilft ja immer, wenn alle gemeinsam gehen.
Richtig.
Aber wenn sozusagen einfach ich sozusagen für mich entschieden habe, hier ist meine Grenze, ich habe entschieden, wir gehen jetzt, bitte packt eure Sachen ein oder ich helfe euch, wir fahren jetzt nach Hause, dass das einfach sozusagen ignoriert wird. Wie kann ich jetzt, ohne meine Kinder zu zwingen, ich könnte sie auch gar nicht zwingen, was soll ich machen? Also ich könnte sie jetzt gewaltvoll ins Fahrrad, ins Lastenrad heben, aber so. Also mir fehlt dann sozusagen die Handhabe, was ich machen kann, ohne in dieses Bestrafen, Belohnen reinzurutschen. Ja. So, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann, das will ich nicht machen.
Genau.
Was kann ich tun?
Ja, genau. Das ist häufig eine Situation, die wir alle kennen. Genau. Also, total schön erstmal, dass du gesagt hast, genau, ich habe entschieden, wir gehen jetzt nach Hause. Es ist ganz wichtig, dass du erstmal wirklich in diese Haltung kommst von, auch wenn deine Kinder dann anfangen. Ja, es gibt ja die, mein Sohn ist der größte Verhandelbär, den es gibt, wirklich. Ja. Das ist krass, was der kann. Aber es ist ganz wichtig, dass du erstmal, so wie gesagt, du kommst in dieses, wir gehen jetzt nach Hause. Und dann kannst du schauen, wie viel Kapazität haben deine Kinder fürs Kooperieren? Weil wenn sie mit dir mitmachen sollen, brauchen sie dafür Kraft und Kapazität. Abends um 18 Uhr musst du dich fragen, auch aufgrund, einfach auch schauen, was ist dein Kind so für ein Wesen. Ja? Es gibt einfach Kinder, die können viel mehr einfach an Reizen etc. aufnehmen als andere. Ja? Das ist halt immer wichtig. Und dann kannst du schauen, okay, wie viel Kapazität haben sie auch fürs Mitmachen? Gäbe es die Möglichkeit, dass wir zunächst einmal Dinge ausprobieren, wo ich weiß, sie kommen wieder mit mir in Verbindung und können mitmachen. Denn du darfst dir immer sagen, es braucht, damit deine Kinder mitmachen, braucht es immer zunächst Verbindung. Immer. Verbindung ist sozusagen das Fundament dafür, dass deine Kinder mitmachen können überhaupt. Du, weil du bist schon beim Abendessen mit deinem Kopf und du denkst einfach nur, okay, jetzt schnell. Schnell muss es nach Hause. Ich habe eben schon die ganze Zeit gewartet. Jetzt habe ich ihnen wieder 5 Minuten gegeben. Jetzt habe ich ihnen wieder 5 Minuten gegeben. Ne? Und du merkst schon, oh, du wirst in dir immer gereizter, da ist es dann wichtig, dass du das nächste Mal deinen Puffer sagst, okay, ja, ich habe einen Puffer, nur wie weit ist auch noch mein innerer Puffer, dass ich dann diese Situation auch so handeln kann, noch wie ich möchte. Also es geht auch wirklich auch darum. Und dann zu deinen Kindern zu gehen und zu schauen, okay, wie viel Kapazität ist da? Und was du dann machen kannst, wenn du siehst, da ist Kapazität, kannst du sagen, komm mal alle schnell her. Ja, also so ein bisschen einfach mit reingehen in die Welt deines Kindes. Ich sage immer, hol dein Kind in seiner Welt ab. Das Kind in seiner Welt abholen. Nicht deine Welt, weil deine Welt ist schon das Abendessen.
Ja.
Seine Welt ist noch Spiel, Freude, Spaß, Kinder, juhu. Ja, das ist seine Welt. So, Sand, was weiß ich. Und dann, dass du dann in das reingehst, wo dein Kind gerade drin ist. Wo ist dein Kind gerade drin? Im Spiel? Ist dein Kind gerade in einer Emotion drin? In was ist dein Kind drin? Und da dein Kind abholen. Das bedeutet, wenn es spielt, spielst du auch. Kannst du machen. Dass du einfach sagst, komm schnell, ich hab eine Idee, komm her. So, und dann, wie euch miteinander zu verbünden. Verbünden, wann spüren Kinder verbünden? Ihr geht in so einen Kreis, ihr flüstert vielleicht. Ja. Wie kriegst du maximal Verbindung hin? Kann sein, dass deine Kinder schon total am Schreien sind, dann ist was ganz anderes, weil dann haben sie keine Kapazität mehr dafür. Ja. Deshalb sage ich, schau, ob Spiel und Spaß möglich ist für euch. Dann würde ich immer das zuerst machen. Ja? Dass du dann zum Beispiel sagst, okay, ich schaue gerade auf meine Uhr. In 5 Minuten wirklich. Ne? Zum Beispiel so kannst du sagen, da müssen wir zu Hause sein. Was könnten wir, und dann könntest du dir irgendwas ausdenken, und das kommt halt auch wirklich auf deine Kinder drauf an, was deine Kinder gerade so gerne mögen oder was sie gerne sind, dass ihr zusammen nach Hause rennt, dass ihr das zu Hause etwas auf euch wartet, worauf ihr euch freut. Ja, nichts Manipulierendes, aber einfach, dass sie sich freuen, dass du in ihr Spiel mitgehst, ihr Spiel weiterspielst und dass ihr jetzt dieses Spiel spielt auf dem Weg nach Hause. Könnt ganz viel machen. Wenn du aber merkst, und das ist halt häufig die Sache, weil die Eltern sagen mir, habe ich alles gemacht, Dani? Hilft nicht. Bringt nichts. So, und jetzt kommt das Realistische. Was machst du dann? Du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich wieder auf die Bank und wartest, bis deine Kinder irgendwann sagen, ja, ich komme mit. Eigentlich hast du drei Möglichkeiten, genau. Du kommst, setzt dich auf die Bank und bist dann nicht mehr in diesem Führenden. Oder zwei, du wendest die Abkürzung an, du drohst. Du drohst mit etwas, wo du ganz genau weißt, deine Kinder kommen mit. Wenn du aber beides nicht willst, musst du in diese führende, leitende Rolle gehen. Und das ist diese, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt den Wecker. In 2 Minuten geht's los, wenn es klingelt. Du kannst jetzt noch das Letzte machen, was du machen willst. Einmal schaukeln, was weiß ich. Dann werde ich deine Hand nehmen und dann gehen wir nach Hause. Und wenn es dann soweit ist und du hast es versucht mit Spiel und Spaß, du willst nicht drohen, du willst nicht einfach da bleiben und deine Kinder gehen um Mitternacht nach Hause mit dir, keine Ahnung, wie lange sie da bleiben wollen, du gehst dahin und sagst, ich nehme dich, je nachdem wie auch wie alt das Kind ist, ja, ich nehme dich jetzt an die Hand, ich nehme dich jetzt auf den Arm, ich weiß, es ist super schwer für dich und du willst so gerne noch bleiben, jetzt gehen wir nach Hause. Und das ist, und da dürfen wir uns auch immer fragen, ist das jetzt Zwang? Ist das jetzt, was ist das jetzt? Was mache ich jetzt? Und ich habe mein Kind schon mit allen Extremitäten von mir, ja, auf meinem Arm, schon super alt, 5 Jahre alt, ja, der, weil wenn wir losgehen von seiner Freundin, versteckt er sich erstmal, klammert sich so fest, ja, was machst du jetzt? Und da ist es dann halt so wichtig, wirklich in dieses Führende zu gehen, weil es ist nicht realistisch, dass immer jemand kommt und dir hilft. Bei den meisten Müttern nicht. Es ist nicht realistisch, dass deine Kinder immer Kapazität für Spiel und Spaß haben. Es ist nicht realistisch, dass sie einfach auf eine Absprache, Abmachung hören. Weil manchmal machen ja auch Eltern Abmachungen. Ja, dann sagen sie, aber wir haben doch eine Abmachung gemacht und jetzt hältst du dich nicht dran. Was soll das? Ich gehe auf dich zu und du hältst dich nicht dran. Sie haben keine Kapazität mehr, sich an deine Absprache zu halten. Das bedeutet, eine Absprache war nicht deine Aufgabe. Es gab keine Kapazität mehr. Und dann musst du in diese Rolle gehen von, ich nehme dich jetzt nach Hause. Ich weiß, es ist super schwer für dich. Ich weiß noch, als ich meinen Sohn dann getragen habe, ich musste dann auch seine Hände festhalten, weil er wollte mich schlagen. Es war ein ganz schwerer, wirklich hat ein ganz, ganz schwerer Tag. Und ich habe gesagt, ich weiß, es ist so doof. Wir sagen auch zu Hause, scheiße, ne? Das darf man bei uns sagen. Es ist so scheiße, du willst mit deinen Freunden bleiben. Ne? Und wir gehen jetzt nach Hause. Wir brauchen unsere Zeit zu Hause. Leute haben mich angeguckt, als würde ich mein Kind sonst was machen. Ich bin bei mir geblieben in einer liebevollen, aber klaren Sprache mit ihm. Und manchmal braucht es das. Bei manchen Kindern braucht es das nicht. Und da fragen sich die Eltern, hey, warum machst du das? Also du kannst auch einfach sagen, so, wir müssen jetzt los, wir spielen zu Hause noch was Schönes. Klar, Mama. Aber das machen nicht alle. Und das ist immer so dieses Ding, wo ich dann sehe, dass Eltern so viel verzweifeln und dass sie dann am Ende doch drohen. Ja? Dass sie dann am Ende, und dann darfst du dich fragen, willst du lieber drohen oder lieber in diese leitende Rolle reingehen, wo du dein Kind sagen kannst, ich kann dich verstehen und ich entscheide dennoch, wir gehen jetzt nach Hause.
Ja, also ich kenne auch die Situation, wo es einem leichter fällt, wo es einem schwerer fällt. Oft weiß ich auch im Rückblick, woran es lag. Ne? Also wenn das eigene Wohlbefinden, und da sind wir wieder bei einem selber zuerst.
Ja, richtig.
Wenn man hungrig ist, durstig ist, müde, noch irgendwelche To-Dos hat, irgendwas ganz anderes im Kopf hat, dann fällt es oft ein bisschen schwieriger, als wenn man einfach in seiner eigenen Mitte ist. Dann hat man einfach auch selber schon mehr Kapazitäten und das überträgt sich jetzt ganz oft. Ja. Wie sieht's aus mit Grenzen von außen? Also auch eine Frage war Schwiegereltern. Oder auch eigene Eltern, kann auch eigene Eltern sein. Die sich immer mal wieder einmischen, gute Ratschläge haben und so weiter. Hat ja auch was mit Grenzen aufsetzen zu tun.
Oh ja, ich liebe dieses Thema.
Bis hier und nicht weiter. Ja, dann gerne.
Ich liebe dieses Thema. Wir haben auch dazu einen Kurs. Die anderen heißt der. Das ist ein Kurs, den du einfach so für dich machen kannst.
Ja.
Und der ist so wichtig für ganz, ganz viele Frauen, weil es ist wie so ein Rauschen, das immer da ist, ne? Immer dieses, was denken die anderen von mir? Was denken die anderen von mir als Mutter? Schon wieder hat die Schwiegermutter was gesagt. Oder auch, ist über eine Grenze bei meinem Kind gegangen, vor mir. Ja, hat einfach mein Kind irgendwie angefasst oder hat mein Kind aber irgendwas gesagt, was für mich gar nicht geht. Was mache ich jetzt? Und das Thema, die anderen, hat nichts mit deinen Kindern zu tun. Nix, kannst du schon mal, ne? Hat nichts mit deinen Kindern zu tun und ganz viel mit deiner Geschichte. Ganz viel damit, was bist du denn überhaupt für ein Typ? Ja, bist du der Typ, der still wird, total still und wie so eine Salzsäule erstarrt, weil er nicht mehr weiß, was er sagen soll, wenn die Schwiegermutter erstmal ausholt? Bist du der Mensch? Bist du der Mensch, der total so schnippisch wird, ganz schnippisch, ganz wütend oder ganz doll wird, ne, wo du eine Grenze zwar setzt, aber mit so viel Härte, dass du danach im Bett wieder darüber 2 Stunden lang nachdenkst, warum hast du das so gesagt? Ja, das gibt's ja auch. Was bist du für ein Typ? Bist du der Typ, der einfach Ja sagt und dann deine Kinder vor anderen ganz anders begleitet, als wie du es zu Hause machst? Also erstmal musst du dich fragen, was ist da bei dir wieder? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Menschen, ich nenne das, ich habe den Begriff genannt, Bindungsstress erfahren. Wir Menschen erfahren Bindungsstress, das bedeutet, früher als Kinder mussten wir uns ganz häufig entscheiden zwischen, bin ich sicher und bekomme Bindung oder bin ich ich und bin authentisch. Das bedeutet, ganz klassisches Beispiel, um dieses Bindungsstress zu verstehen, ein Kind, mein Sohn zum Beispiel, 7 Jahre, ganz lange Haare und ich könnte jetzt dann natürlich als Mutter, die vielleicht darüber sehr wenig reflektiert, ja, sagen, okay, du, deine Haare, die sind ganz schön lang und ne, Jungs tragen die kurz, komm, lass uns die mal abschneiden. Und mein Sohn aber möchte das nicht. Mein Sohn, seine authentische Antwort wäre, das sind meine langen, wunderschönen Haare, die will ich behalten. Aber damit meine Mama aufhört, mich dafür zu kritisieren, damit der Opa aufhört zu sagen, was das denn ist und dass ich ja überall als Mädchen angesprochen werde, um Bindung, um sicher zu sein, wähle ich immer Bindung vor Authentizität. Und das ist, was wir Erwachsenen eigentlich alle machen, vor unserem Chef, in der Partnerschaft, in der Beziehung mit anderen, Freunden, Familie, dass wir häufig Bindung wählen und nicht das Authentische sein, weil der Bindungsstress zu stark ist, weil wir dazugehören wollen, weil wir ein Teil sein wollen, weil wir nicht wollen, dass andere schlecht über uns denken. Das ist der Bindungsstress, der uns immer in die Bindung zieht und unsere Authentizität können wir nicht leben. Und wenn du deine Kinder groß liebst, können deine Kinder authentisch sein und Bindung erfahren. Das ist sozusagen das, weil es eine ganz große Wunde ist in unserer Kindheit. Und wenn du dann jetzt vor der Schwiegermutter stehst und sie irgendwas sagt und du willst eigentlich was sagen, wirst du diesen Bindungsstress spüren. Du wirst spüren, dass du ja eigentlich, ach, du willst jetzt keinen Konflikt aufmachen. Du hast auch vielleicht auch Angst, was sie dann sagt und was du dann sagen sollst, ja. Und das ist so ein bisschen das, aber dein Authentisches wirst du ganz genau. Wenn du dann unter der Dusche stehst abends, weißt du ganz genau, was du eigentlich hättest machen wollen. Und deshalb ist es halt so wichtig, da ranzugehen an dieses Thema, welche Art bin ich vor den anderen? Was hat es mit dem Bindungsstress bei mir auf sich? Und dann das Dritte ist auch, was tue ich alles, um bloß mein Bedürfnis von den anderen zu befriedigen. Ich kann es dir zum Beispiel aus meiner eigenen Geschichte, weil ich habe das Thema die anderen auch durch. Ja. Ja, schon über viele Jahre durch. Und zwar hatte ich eine Situation, in meiner Familie mit einem Familienmitglied. Und da habe ich das Thema ganz stark erkannt. Ich glaube, da war mein Sohn 1,5, noch ganz klein. Und zwar war es so, dass mein Sohn etwas gemacht hat und zwar etwas ganz Süßes. Der hat einfach nur gestaubsaugt. Mein Sohn hat gestaubsaugt, aber wenn ein 1,5-jähriges Kind staubsaugt oder 2 Jahre, dann macht es immer so gegen die Wand. Kannst du dir ja vorstellen mit dem Staubsauger.
Ja.
Und diese Person aus meiner Familie, für die war das ganz schwer, kann ich jetzt mal sagen, auszuhalten, ja, dass nicht richtig gestaubsaugt wird. Und deshalb hat er meinen Sohn angefahren. Und ich bin gleich dazwischen und ich kann das in der Situation, dass ich einfach da bin und einfach meinen Sohn da rausgenommen habe, dass ich da eine Grenze gesetzt habe. Und dann bin ich mit meinem Sohn hoch und ich hatte so stark das Bedürfnis nach Verständnis. Ich wollte nach unten gehen und diesem meinem Familienmitglied erklären. Ich wollte, dass er mich versteht. Ich wollte, dass er versteht, warum Kinder das so und so machen, warum Kinder es brauchen, zu explorieren, sich auszuleben. Ich wollte Verständnis. Und ich war schon dabei und dann habe ich mich wieder gestoppt und sage, stopp mal. Ich suche wieder die Bedürfniserfüllung bei jemandem, der mir das gerade in dem Moment gar nicht checken kann. Und was wir dann tun, dass wir uns rechtfertigen. Wir gehen dann in so eine Rechtfertigungsschleife. Ich weiß nicht, ob du das selber von dir kennst. Sich ständig zu rechtfertigen, sich zu erklären, deine Energie geht flöten, aber du machst immer weiter. Also da auch dich zu fragen und meinen, bei mir war es immer bei den anderen das Bedürfnis nach Verständnis. Es kann auch das Bedürfnis nach gesehen werden sein. Es kann das Bedürfnis nach Anerkennung bei dir sein, was du von den anderen willst. Und deshalb tust du alles. Dich selbst verkaufen. Du tust alles, um dann von den anderen dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Deshalb musst du dich fragen, was ist dieses Bedürfnis? Wie kann ich es mir selbst stillen, dass ich nicht mehr so stark mich verworre mit den anderen? Genau. Und das ist das grob zusammengefasst, das Thema die anderen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dich hier gerade zu donner mit...
Nein, ich glaube, jeder hat irgendeine Art von Situation in seinem Leben schon mal erfahren mit den anderen. Und auch das ist etwas, finde ich, wo man reinwachsen muss, wo man sich selber auch kennenlernen muss als Mutter. Was kann man aushalten, wo kann man schon dazwischen gehen, wo kann man schon Grenzen aufzeigen und wo darf man nochmal hingucken? Ja. Eine andere Art von Grenze, die mir auch einfällt dabei, ist die Grenze auch tatsächlich zu den eigenen Kindern oder zu denjenigen, die von einem abhängig sind und ein Bedürfnis gerade brauchen und man selbst erkennt, mein Tank ist gerade nicht voll genug, ich muss mich mal kurz abgrenzen und den erstmal auffüllen, bevor ich was geben kann. Also ein leeres Glas Wasser kann halt nicht einschenken in ein anderes Glas.
Ja, richtig.
Und das finde ich fast, also persönlich, ist nur eine persönliche Anmerkung, aber fällt mir, glaube ich, fast am schwierigsten, weil die sind doch so... Also die wollen ja nur Liebe und sie wollen doch Zuneigung und sie brauchen mich gerade. Wie kann ich jetzt sozusagen mich um mich kümmern, um mich danach um sie zu kümmern, ohne dass sie enttäuscht sind, ohne dass sie vor den Kopf gestoßen sind,
ja.
ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe?
Ja. Ja.
Das finde ich auch schwierig.
Das ist ein schwieriges Thema, besonders, ich finde, es gibt einen gravierenden Unterschied, dass, wenn diese Situation da ist, hast du gerade einen Partner, eine Partnerin, die übernehmen kann?
Ja, das ist
ein großer Unterschied. Hast du irgendeine andere Bezugsperson, die übernehmen kann? Oma, beste Freundin, die kommt, weil du sie anrufst und sagst, du musst jetzt kommen, ich kann nicht mehr. Gibt es da gerade einen Menschen, wo du weißt, deine Kinder sind gut oder okay aufgehoben? Viele Frauen haben das und dennoch fällt es ihnen total schwer, dann zu gehen. Dann zu sagen, okay, ich kümmere mich um mich, weil, und das ist die Frage, welche Angst hast du? Und du hattest gerade von deinem Bedenken oder deiner Angst gesprochen, von sie fühlen sich dann von mir vor den Kopf gestoßen. Das bedeutet, als würde ich sie, ne, als würde ich ihnen Liebe nicht geben wollen. Ne? Das ist so, wenn man diese Angst hat, einfach, ich möchte nicht, dass mein Kind das spürt, ist es häufig auch, weil man es selbst in der Kindheit gespürt hat und weiß, wie es sich anfühlt und nicht will, dass die Kinder das spüren. Ja? Da kommt häufig wieder sein eigenes Thema so rein, obwohl die Kinder das vielleicht gar nicht spüren, weil du viel ihre Bedürfnisse befriedigst, weil du viel da bist, ihnen erklärt hast mit, ich habe das auf meinem Profil irgendwo, schon 2 Jahre her, da habe ich das meinem Kind gezeigt mit einem Wasserkrug und wie viel Kraft ich habe. Und jetzt fragt er immer, Mama, wie voll ist dein Krafttank? Ich frage ihn auch, ne? Dass er sozusagen sehen kann, wie voll ist mein Krafttank. Dann sagt er immer, ich kriege eine Kussmassage und dann geht er wieder, wie voll ist er jetzt? Wie voll ist er jetzt? Total süß. Genau, und ich sage ihm halt auch, Erwachsene, das können Kinder häufig nicht verstehen. Oder ich als Mensch brauche Zeit alleine, um aufzufüllen. Mir tut das gut. Dann meint er, ja, Mama, dann machst du deine Musik rein, dann tanzt und so. Und meinte ich, genau. Und dass die Kinder auch, dass du mit ihnen darüber sprichst, dass du am Essenstisch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber sprichst, wie voll ist denn heute dein Krafttank? Gar nicht die Kinder adressierst, dein Partner und sie erleben es nur. Sie erleben nur, wie ihr über eure Bedürfnisse und Kräfte sprecht, vor ihnen. Beobachtungslernen viel besser, als dass du sie ansprichst. Ja? Und dann in diesen Momenten dich wirklich zu fragen, was ist da meine Angst? Und dann auch zu merken, dass diese Angst ganz häufig gar nicht so viel wirklich das Aktuelle ist, sondern auch wieder das von früher. Ja, und dann zu sagen, okay, sie sind mit dem Papa oder mit der Mama oder mit der Oma oder mit der besten Freundin, sie sind gerade oder mit der Erzieherin, sie haben eine Bindungsperson, sie sind gerade gut aufgehoben. Jetzt kümmere ich mich um mich und schaue erstmal, was ist da gerade für ein Gefühl? Ist da schlechtes Gewissen? Ist da Scham? Ist da Schuld? Ist da, was ist da? Und dann zu merken, ich trenne das mal von meinen Kindern momentan und schaue mal, wie ich jetzt damit umgehen kann. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, da hinzuschauen, weil die Frauen, die schon einfach viel auch in meiner Welt sind oder beim Großlieben, die sind schon viel am Bedürfnisse erfüllen. Ja, es ist nicht so, dass die Kinder an letzter Stelle kommen.
Ja, andersrum.
Genau. Ja. Deshalb, da dann einfach zu sehen, okay, ich darf lernen, dieses Gefühl zu halten von Schuld und von Angst, dass sie sich jetzt von mir verstoßen fühlen. Ne? Und zu merken, vielleicht ist das mein inneres Thema.
Wo schaust du denn gerade besonders hin bei dir?
Bei mir, meiner inneren Arbeit, oh du, ich habe immer jeden Tag was Neues oder immer, ich bin immer, mein Mann sagt auch immer, Dani ist immer im Prozess. Also das war jetzt auch mein Team und alles Mögliche. Wo bin ich gerade? Ich bin gerade am Überlegen, was gerade mein Thema so ist.
Ganz das finde ich aber auch schon spannend, dass ja eigentlich, also die Reise, der Weg ist das Ziel. Ne? Man ist im Prozess, man ist nicht fertig. Und das fällt ja auch vielen.
Noch, ich will mit 80 noch auf dem Weg sein.
Ja, genau. Du kannst es total umarmen, du bist dir dessen sicher. Andere sind ja so, nee, ich kann nicht, ich bin so ein Listentyp, To-Do-Typ, ich muss abhaken, ich muss irgendwann mal fertig sein, die Liste muss leer sein. Aber so läuft das Leben ja nicht. Das ist ja auch schon eine Erkenntnis.
Nein, so läuft das in Beziehung sein auch nicht. Und warum es auch so nicht läuft, weil du eine utopische Erwartungshaltung hast an dich und du an dem Druck zerbrichst. Dann gehst du gar nicht los. Mhm. Dann gehst du gar nicht los oder du gehst los, fällst hin und gibst dir noch den Knüppel drüber. Also, ja. Nee, so geht's nicht. Also das als allererstes, deshalb ist es auch so, dass als allererstes, das hatte ich dir ja gesagt, musst du schauen, wie schaust du Prozesse hin? Kannst du, weißt du wirklich, was ein Prozess ist? Und mein Prozess ist wirklich, der ist immer on the go, immer. Immer mit dabei und wie gesagt, mit 80 will ich noch einen Prozess machen, weil das macht mich lebbar, es macht mich lebhaft. Ich möchte auch in meiner Partnerschaft immer wachsen, weil sie wird immer, immer toller, immer glücklicher, immer tiefer. Ne? Also irgendwo, irgendwann anzukommen, so wie ich, Medizinstudium bin ich auch nicht angekommen, mache ich wohl das Gleiche. Keine Ahnung, das ist das Gleiche, genau. Und das ist so dieses, und da muss ich auch nochmal sagen, so als mir dann Leute gesagt haben, Dani, mach doch noch dieses eine Jahr, dann hast du diesen Titel. Und ja, es sind ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ja, dann könnte ich was abhaken, wie du gesagt hast, mit der Liste. Aber ist es mein authentischer, integrer Weg? Oder ist es einfach nur, was ich wieder, ne? Dass ich bloß was habe, dass ich bloß sagen kann, so jetzt ist meine Beziehung mit meinen Kindern 1A. Jetzt ist dies so. Und dann, wenn der Morgen wieder nicht so ist und du komplett ausgerastet bist, was ist dann mit dir? Du kannst dich nicht halten, du kannst nicht Resilienz aufbauen in deinem Prozess, wenn du denkst, dass du ankommen musst. Geht nicht. Ja. Genau. Und eine Sache, die bei mir immer, die immer on the go ist auch, ist die Beziehung, die ich zu meinen ersten Bezugspersonen hatte. Also zu meinen Eltern. Die Beziehung zu meiner Mutter, die Beziehung zu meinem Vater. Das ist etwas, woran ich viel immer arbeite und immer schaue, welche Rolle hatte ich eingenommen. Will ich diese Rolle weiterführen? Wenn ich diese Rolle nicht weiterführen will, was in mir geht alles auf die Barrikaden? Ja, weil wenn du hast eine bestimmte Rolle in deiner Familie, besonders auch in deiner Kernfamilie und in deiner Herkunftsfamilie und da diese Rolle zu verlassen, ich sag dir, hell, also da gehst du durch die Scheiße und du wirst richtig frei und es ist richtig anstrengend, aber es ist dein Weg. So. Aber ja, daran bin ich immer, immer am Arbeiten. Und natürlich auch mit dem Business. Also ich meine, wenn du Selbstständigkeit, so eine Selbstständigkeit führst, wie ich sie führe und wie ich sie leben will, auch in meinem Team mit meinen Werten. Das ist auch immer, immer auch mit dabei.
Ja, natürlich.
Auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wenn man jetzt so dachte, okay, das stößt ganz viel andere, das schwingt ganz viel in mir. Wie auf welchem Wege findet man dich am besten? Du hast vorhin schon gesagt, Instagram aktuell friedvolle Mutterschaft. Das klang so, als ob das vielleicht einen Wechsel geben könnte.
Ja, ich möchte es bald in Großlieben umbenennen. Ja. Mal schauen. Genau, ja, friedvolle Mutterschaft, da findet man uns. Der Podcast auf Spotify, YouTube etc. heißt Großlieben. Wir haben einen Videopodcast, genau. Ja, genau. Wir haben auch eine Website, kann man auch draufschauen. Ja, genau. Das sind so die drei Dinge eigentlich.
Großartig. Verlinke ich alles in den Shownotes, damit man dich findet. Dani, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Themen. Also vielleicht sprechen wir uns ja noch einmal. Es hat mir eine große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank.
Es war so schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.